freue mich wieder mal hier zu sein. Wir haben uns nicht abgesprochen, du hast einen Text, aber nicht den, den ich nehme, aber der kommt noch vor, den ich heute mit einbauen möchte, schon vorweggenommen. Aber das ist gut so. Ich lese uns aus Johannes 15, Johannes 15, Vers 18 bis 16, Vers 4. Aha, wunderbar. Das ist das Ding mit der Technik. Früher hat man das Problem nicht gehabt, da hat man die Stimme anstrengen müssen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache, ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt um Gnade zum Hören, dass wir nicht vorbeihören, sondern dein Wort in unser Herzen aufnehmen, dass es Frucht bringen kann. Und ich bitte dich, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Die Zeugen des Herrn, so möchte ich diesen Abschnitt überschreiben, dazu drei Stichworte. Erwählt, gehasst, getröstet. Erwählt, gehasst, getröstet. Weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Bereits zwei Verse weiter vorne spricht Jesus schon einmal von diesem Erwähltsein. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Es geht also um Zeuge für Jesus sein, Zeugnis für Jesus ablegen in dieser Welt. Und hier macht Jesus gleich von vornherein ganz klar und deutlich, nur die Seinen, die er herausgerufen hat, können auch seine Zeugen sein. Vor keinem Gericht würde ein Zeugnis gelten von einem Zeugen, der gar nichts gesehen hat. Der sagt, ich denke mal, ich fühle mal und ich habe was gehört. Das zählt nicht. So gibt es Christen oder solche, die sich Christen nennen, die wissen vom Hören, sagen irgendetwas von Jesus, von der Bibel, von Gott. Und dann machen sie das Maul auf und das ist kein Zeugnis, sondern einfach nur ein vom Hörensagen etwas weitergeben. Also Zeugen Jesus sind Leute, die er herausgerufen hat, erwählt hat, die er auf seine Seite gezogen hat. Niemand ist von sich aus, von Natur aus ein Zeuge Jesu. Die Bibel sagt genau das Gegenteil, von Natur aus ist der Mensch ein Feind Gottes. Ein Feind Jesu Christi. Vielleicht kirchlich, vielleicht ein bisschen christlich, vielleicht ein bisschen religiös. Man hat vielleicht so seinen angelernten Kopfglauben. Aber das, um was es eigentlich geht, fehlt auf der ganzen Linie. Viele reden ja auch von ihrem Glauben an Jesus. vielleicht sogar von ihrer Liebe zu Jesus. Aber wenn wir Jesus wirklich ernst nehmen, dann nehmen wir ihn auch als unseren Herrn ernst. Und ihn als Herrn ernst nehmen heißt, sich ihm als dem Herrn unterwerfen. Unterwerfung wiederum bedeutet, er gibt den Ton an und ich folge ihm. Daher kommt auch das Wort Nachfolge. Wir Schwaben haben es ja einfach, da sagt man zum Kind, jetzt folg endlich mal, gell? Und meint damit gehorche. Und genau um das geht es. Jesus sagt dir mal, was nennt ihr mich eigentlich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Und an anderer Stelle, Matthäus 7, kann er jetzt Ähnliches sagen. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern eben die den Willen des Vaters tun. Eben Gehorsam leisten. Ach, es gibt so viele Herr-Herr-Sager, auch unter solchen, die sich Christen nennen. Herr, man singt, man sagt's, man spricht vielleicht im Gebet davon, Herr-Herr, aber Herr-Herr, nur Herr-Herr-Sager sind keine Zeugen. Im besten Fall, oder kann auch besser sagen, im schlimmsten Fall, sind nur Herr-Herr-Sager schlicht und einfach fromme Schwätzer und nicht mehr. Völlig unglaubwürdig. Zeuge Jesu sein bedeutet, mein ganzes Leben ist von ihm, unserem Herrn, ergriffen, erfasst. Und deshalb bedeutet Zeuge Jesu sein nicht bloß von ihm reden, sondern das Zeuge Jesu sein umfasst mein ganzes Leben. Meine Werke, meinen Wandel, meinen Lebensstil. Also wie gesagt, nicht nur fromme Worte. Echte Zeugen Christi sind Nachfolger. Ich kann auch sagen, Nachfolger, echte Nachfolger sind Zeugen Christi. Søren Kierkegaard, dieser bekannte dänische Philosoph und Religionsmensch, hat gesagt, es gibt zwei Arten von Christen. Nachfolger Jesu und die billige Ausgabe davon, Bewunderer Jesu. Bist du ein Bewunderer oder ein Nachfolger? Von den Nachfolgern sagt Jesus hier, die habe ich herausgerufen. Das meint auch das Wort Ekklesia, Gemeinde. Das sind die Herausgerufenen. Wenn man herausgerufen wird, dann wird man ja aus etwas herausgerufen. Also aus einem früheren Stand in einen neuen Stand herausgerufen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Hier entscheidet es sich. Christus, Nachfolge und Weltliebe sind unvereinbare Gegensätze. Da geht es nicht darum, dass ich den Bach und den schönen Locher oder sonst irgendwas nicht lieb haben kann und nicht keine Freude dran haben kann, oder, sondern es geht um das Schema, um die Maßstäbe dieser Welt. So wie die Welt lebt, die Maßstäbe dieser Welt und Christus, Nachfolge sind absolut unvereinbare Gegensätze. Wie Feuer und Stroh. Muss mal versuchen, Feuer und Stroh nebeneinander hinzulegen. Es geht nicht auf Dauer gut. Unvereinbare Gegensätze. Echte Christus-Nachfolge heißt, nicht mehr von der Welt, noch in dieser Welt sein. Oh ja, solange wir hier atmen, sind wir in dieser Welt. Aber hoffentlich nennen wir uns nicht Nachfolger Christi und sind noch von der Welt. Wärt ihr noch von der Welt, sagt Jesus ja hier, hätte die Welt das ihre, das heißt euch lieb, denn ihr würdet ja zu ihr gehören. Diese Trennung zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Dieses Herausgerufensein aus der Welt, jetzt kommt dieser Vers, den wir vorhin schon gehört haben, ich lese ihn trotzdem nochmal. Warum holt Jesus die Seinen heraus aus der Welt? Warum ruft er sie heraus? Warum eigentlich? Denn alles, sagt Johannes, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges oder hochmütiges Leben, ist nicht vom Vater, ist nicht von Gott, sondern von der Welt. Und diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier sagt Gottes Wort überdeutlich, wenn jemand die Welt lieb hat, die Maßstäbe dieser Welt lieb hat, nach den Maßstäben dieser Welt lebt, nach dem Schema dieser Welt lebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Gott teilt den Thron unseres Herzens nicht mit einer gottlosen Welt. Darum die Warnung des Apostels, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und Jakobus schreibt in seinem Brief es fast noch etwas schärfer, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein. Das ist eine klare Feststellung. Daran gibt es nichts zu rütteln. Hier gibt es kein sowohl als auch. Übrigens gibt es dieses sowohl als auch, wenn es um konsequente Nachfolge geht, in der ganzen Bibel nicht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da sagen die Schwaben natürlich, vielleicht auch andere noch, aber bei mir geht es schon. Diese Aussagen bzw. Warnungen werden heute weitgehend von solchen ignoriert, die sich Christen nennen. Ich weiß, wovon ich jetzt rede. Weltanpassung versteht man heute fast als das normale Christenleben. Von Absonderung keine Spur. Und da gibt es natürlich ein paar sehr schlaue Gründe. Zumindest hört sich schlau an. Man darf doch nicht anecken. Warum nicht? Warum darf man nicht anecken? Oder man muss doch auch von Seiten der Welt Anerkennung bekommen als Christ. Weh euch, wenn euch noch jedermann wohlredet, sagt Jesus. Die Zustimmung der Welt suchen, man will den Applaus der Welt. Das geht hinein bis in Gottesdienste. Und dann kommt der, soll ich mal so sagen, der blödeste Grund, den man anführt. Man muss doch die Welt für Jesus gewinnen. Also muss man ganz tief eintauchen, sich so anpassen, dass kein Unterschied mehr ist. Dann gewinnt man ganz sicher niemand für Jesus, sondern für einen völlig anderen Jesus, dem man sich zurechtgebügelt hat. Ein so verstandenes Christentum, heute weit verbreitet, ist ein absolut unbiblischer Irrweg. Hat mit echter Christusnachfolge nichts zu tun. Es ist letztlich sogar eine Verhöhnung von Jesus und von der Nachfolge. Echte Jesus-Nachfolge hat noch nie den Beifall der Welt geerntet. Noch gar nie. Sie erntet im Gegenteil den Hass der Welt. Warum? Weil echte Christusnachfolger in dieser Welt ein Fremdkörper sind. Ich gehe davon aus, jeder von uns hatte schon mal einen Fremdkörper im Auge. Den mag man nicht. Da guckt man, dass er möglichst schnell wieder draußen ist, weil der kratzt. Und deshalb steht die Gemeinde Jesu von der ersten Stunde an unter dem Zeichen der Verfolgung. Da hinten hängt eine Karte von Weltverfolgungskalender, da irgendwo 2000, was steht drauf, 20, also der aktuelle. Kann man nachher ein bisschen studieren. Und deshalb zum zweiten Punkt, gehasst. Weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Hass der Welt, wenn wir schon von normalem Christentum reden, der Hass der Welt ist das normale Christentum. Gehasst werden ist nichts Außergewöhnliches, sondern normal. Ich kann auch den Spieß umdrehen, kann sagen, wenn keinerlei Widerstand da ist, keinerlei Gegenwind da ist, keinerlei eisiger Wind uns ins Gesicht weht, wenn wir überhaupt nichts spüren, ich rede jetzt nicht gleich von blutiger Verfolgung oder sonst was, aber wenn wir keinen Gegenwind bekommen, weil wir Christen sind, dann ist das außergewöhnlich. Das ist nicht normal. Da kann man sogar hinter die Nachfolge ein echtes Fragezeichen setzen. Denn keinerlei Ausgrenzung ist. Denn Jesus sagt es hier selbst, und ich gehe mal davon aus, dass er weiß, wovon er redet, der Sohn Gottes. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, spricht Jesus. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Darum, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ich scheue mich nicht zu sagen, noch nie wurde in dieser Welt jemand mehr gehasst als Jesus. Noch nie wurde jemand mehr gehasst als Jesus. Und das war nicht nur damals so. Das ist bis heute so. Und das beweist die ganze weltweit zunehmende Verfolgung von Christen. Schon damals, als Paulus Saulus noch war und die Gemeinde verfolgte, sagte der Auferstandene zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du? Mich, nicht meine Leute. So identifiziert sich Jesus mit seinen Leuten. Dass er sagt, wenn es, sie hassen euch um meinetwillen. Warum hasst die Welt eigentlich Jesus? Warum hasste die Welt damals schon Jesus und hasst ihn bis heute? Warum hasst die Welt ihn in seinen Gliedern, also in seinen Nachfolgern? Als in der Sowjetunion damals, also viele Jahrzehnte lang, brutale Christenverfolgung war, interessant ist, dass man Christen immer in die verantwortungsvollsten Positionen gesetzt hat. Man wusste genau, mit denen kann man rechnen. Die sind treu, die sind nicht korrupt. Und trotzdem wurden sie eingesperrt. Verrückte Welt. Was hat Jesus für einen Anlass gegeben, dass man ihn hasste? Er hat Kranke geheilt, er hat Blinde sehend gemacht, Tote auferweckt. Wo er hinkam, hat nur Liebe und Barmherzigkeit walten lassen. Und trotzdem hasst ihn die Welt. Jesus selbst gibt Antwort. In Johannes 7 sagt er, mich, zuerst von seinen Jüngern, damals, euch hasst sie jeden Moment noch nicht, mich hasst die Welt. Warum? Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jesus nennt die Sünde beim Namen. Und das mag der Mensch nicht. Das mag der Mensch nicht. Jesus deckt Sünde auf. Das ist bis heute so. Gottes Wort deckt Sünde auf. Deshalb wird auch in mancher Verkündigung und Literatur schon gar nicht mehr gerne von der Sünde geredet. Man will ja niemand wehtun. Das ist, wenn der Arzt sagt, ich sage dir schon gar nicht, wie es um dich steht, könnte ich ja ärgern. Jesus ist ein brutaler, total harter an der Stelle Diagnostiker. Er sagt, in deinem Herzen gibt es nicht einen Funken Gutes. Ho, sagt natürlich der Mensch, da täuscht du dich, bei mir ist es schon ein bisschen anders. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Ehebruch, Diebstahl, Unreines, Hurerei und alles dieser Schmutz kommt aus deinem Innersten. Das sagt Jesus den Menschen auf den Kopf zu, schon damals. Und das gilt bis heute. Das mag man nicht hören. Wir sind doch gut Menschen, gell? Wir sind doch nette Typen. Wir sind doch okay. Nein, wir sind nicht okay. Und das wollen wir nicht hören. Ich bezeuge ihr, sagt Jesus, dass ihre Werke böse sind. Jesus nennt Sünde beim Namen. Warum? Weil er die Menschen ärgern und kaputt machen möchte? Nein! Ein guter Arzt stellt eine gute Diagnose, weil er letztlich helfen möchte. Aber so weit geht der Mensch ja gar nicht mit. Und die Folge ist dann, wir wollen den nicht hören. Wir wollen uns das nicht sagen lassen. Ich war 24 Jahre bis zu meinem Ruhestand in einer Gemeinde. Und gleich am Anfang, so nach ein paar Monaten, Wochen, kommt meine Pfarrerin-Sekretärin zu mir und sagt, damals waren wir noch per Sie, wissen Sie, der Herr sowieso das Mann. Ja, ein gut betuchter Landwirt hat mir gesagt, ich gehe jetzt am Sonntag nicht mehr in die Kirche. Ich sage, ja, warum? Antwort, er sagte, ich gehe nicht in die Kirche, um mir sagen zu lassen, dass ich ein Sünder bin. Er sagt, dann braucht er bei mir auch nie kommen. Das wird er immer hören. Das wird er immer hören. Er wird hören, dass wir Menschen verlorene Sünder sind, die nichts dringender brauchen als Jesus und sein vergossenes Blut für uns. Nichts dringender als das. Aber der Mensch will das ja nicht hören. Die Wahrheit hat der Mensch noch nie gerne gehört. Und am allerwenigsten die Wahrheit über sich selbst. So ein letzter Funke muss doch in Ordnung sein bei mir. Dann irrt sich Gott. Dann habe ich recht, wenn ich so denke. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die Welt Jesus hasst. Sein ganzes Leben, seine ganze Ausstrahlung, sein ganzes Dasein ist ja Licht ohne jeden Schatten, ohne auch den letzten Zipfel Finsternis, ohne Sünde. Da steht inmitten einer sündigen Welt, inmitten einer Welt, die Gott von Gott abgefallen ist, die ihren eigenen Weg geht, die die Sünde liebt und den Gehorsam Gott gegenüber verweigert, da steht inmitten dieser Welt einer, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und von dieser Welt sagt schon der Prophet Jesaja, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Licht und Finsternis sind unvereinbare Gegensätze. Und das Schöne, das wissen wir alle, Licht ist allemal stärker als Finsternis. Die Finsternis mag das Licht nicht. Angenommen, die Finsternis in einem Raum hätte Leben und könnte reden, die wird sich maßlos irren, wenn da plötzlich eine Funzel angezündet wird. Jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich weichen. Licht vertreibt die Finsternis. Die Welt mag aber Finsternis, der Mensch mag ja die Sünde. Der abgefallene Mensch liebt ja die Sünde. Und deshalb hasst er, wenn da plötzlich Licht in sein Leben hereinkommt. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass genau das der Grund ist, warum viele Menschen zurückschrecken und mit diesem Jesus letztlich nichts zu tun haben wollen. Ein bisschen fromm, ein bisschen religiös, ja, aber nichts zu tun haben wollen, weil sie genau sagen, ich will gar nicht, dass dieses Licht in mein Leben kommt. Ich will gar nicht, dass bei mir im Leben etwas umgekrempelt wird. Neu gemacht wird. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Aber solange der Mensch sich selber behaupten möchte, selber Herr sein möchte, selber seinen Weg gehen möchte, wird er dieses Licht, wird er Jesus meiden und weicht ihm aus. Diese vollkommene Reinheit, diese vollkommene Heiligkeit, diese absolute Gerechtigkeit, diese makellose Liebe und Barmherzigkeit, das ist der krasseste Kontrast, den es überhaupt gibt zu einer sündigen Welt. Und deshalb mag die Welt Jesus nicht. Er ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Und dasselbe gilt natürlich in abgeschwächter Weise für seine Nachfolger. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nachfolger Jesu, die in seinem Licht leben, sind wie Jesus selbst unbequeme Fremdkörper in dieser Welt. Vorausgesetzt, dass ihre Nachfolge konsequente Lichtsnachfolge ist. Vorausgesetzt, dass auch wir den Mut haben, Sünde beim Namen zu nennen. Das ist nicht so einfach, gell? In einer Welt, wo immer mehr die Sünde immer mehr salonfähig wird. Oh, und jetzt denke ich bei weitem nicht nur an so zwei, drei Sünden, die heute gang und gäbe sind, die auch natürlich. Dass Habgier und Geiz Götzendienst ist, sagt die Bibel. Bist du habgierig, bist du geizig, dann bist du ein Götzendiener. Liebst du das Geld, dann bist du ein Götzendiener. Dass gleichgeschlechtliche Ehen heute normal sind, dass man sich schon entschuldigen muss, dass man tatsächlich ein Hetero ist und das auch gleich jahrzehntelang noch mit dem gleichen Partner, das ist ja ganz schlimm. Normal. In unserer Welt wird doch alles normal, von dem Gott sagt, das ist Sünde, das ist Gräuel. Wenn ein Kirchen segnen, was vor Gott ein Gräuel ist, nennen wir die Sünde noch beim Namen, wenn es in Politik und Wirtschaft korrupter zugeht als je zuvor? Wo sind noch die Johannes, die Täufer, die dem König sagen, wie du lebst, das ist gegen Gottes Wille? Wo tun die Christen noch das Maul auf? und nennen die Dinge beim Namen, die nicht in Ordnung sind. Wo wird noch gesagt, dass es Mord ist, wenn jährlich 50 Millionen Kinder in der Welt im Mutterleib ermordet werden? 40 bis 50 Millionen jedes Jahr im Mutterleib. Machst du das Maul auf, wenn andere sagen, oh, mein Bauch gehört mir und das Ding muss weg, das stört mich? Rede davon. Dann wirst du ganz schön Gegenwind bekommen. Ganz schön. Und wenn wir dann die Menschen zur Umkehr rufen, boah, ich bin auf dem rechten Weg, ich muss nicht umkehren, wie immer dieser rechte Weg auch aussehen mag. Und das Evangelium, die rettende Botschaft, die einzige Heilsbotschaft, sie wird doch heute verfälscht. Da kommen doch Menschen auch ohne Buße und Umkehr in den Himmel. Weil Gott ja so barmherzig ist und zu allem Ja und Amen sagt und auf alles sie. Wie hat mal jemand gesagt, Professor Hundemann, über alles gießen sie die Soße der billigen Gnade. Reden wir noch von Gericht und Gnade, dass Gott unwahrscheinlich gnädig, barmherzig und gütig ist und zur Umkehr ruft, aber auf der anderen Seite auch keinen Zweifel daran lässt, dass wer nicht umkehrt, der ewigen Verdammnis entgegengeht. Und wie sieht es mit unserem Leben in Heiligkeit aus, nach dem Willen Gottes? All das gehört zusammen und dann wird uns die Welt nicht mögen. Man muss die Welt nicht ärgern, man muss bloß Christus treu nachfolgen. Dann ist der Widerstand da. Petrus schreibt einmal dazu, seinem ersten Brief. Es ist genug, schreibt er an die Christen, dass ihr die vergangene Zeit, das heißt vor eurer Bekehrung, zugebracht habt in heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet, Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Götzendienst. Das befremdet sie, schreibt er, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und dann lästern sie. Das schreibt Petrus so deutlich. Da wart ihr einmal auf ihrer Seite und das war okay und jetzt seid ihr nicht mehr auf ihrer Seite und jetzt ist nichts mehr okay. Jetzt mögen sie euch nicht mehr. Nein, die Welt mag treue Jesus-Leute nicht. Entschiedene Christus-Nachfolger sind der Welt verhasst. Sowohl der Welt draußen, als auch der frommen Welt. Wer waren die härtesten Gegner von Jesus? Die damaligen Kirchenleute, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren seine härtesten Gegner. Und mit wem hatten die Apostel dann am meisten Auseinandersetzung? Wieder mit diesen Leuten. Und dann können wir wie einen roten Faden durch die ganze Kirchengeschichte ziehen. Dann kommen wir immer zum selben Ergebnis. Der härteste Widerstand, der kälteste Wind, kommt zunächst einmal aus den eigenen Reihen. Und das ist bis heute so. Im Mittelalter, durch die Inquisition, wurden bibeltreue Christen zu Hunderten, zu Tausenden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nur weil sie an Jesus glaubten. Und die anderen waren der Überzeugung, Gott, wie es Jesus hier sagt, einen Dienst zu tun. Muslime bringen Christen um, zu Hunderttausenden, und sind tief überzeugt, dass sie Allah damit einen Dienst erweisen. Und heute, und da rede ich nicht wie der Blinde aus der Farbe, macht man denen, die noch an Jesus und sein Wort glauben, es in der Kirche verdammt schwer. Da wird es sehr, sehr eng in Zukunft werden. Erst letzten Sonntag saßen wir im kleinen Kreis zusammen, ein paar Kollegen, Ehefrauen und so, aus verschiedenen Landeskirchen, nicht bloß aus Württemberg. Der Wind weht denen, die noch an Gottes Wort festhalten, in der Kirche eiskalt entgegen. Eiskalt. Die Leute, die paar wenigen, ganz wenige, brauchen unser Fürbitte. Christenverfolgung zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, von Anbeginn bis heute. Und in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu, das sagt der Herr selbst, wird dieser Druck zunehmen. Und das sehen wir heute schon, weltweit. Und die Verfolgung, wie gesagt, wird dann sogar oft als Gottesdienst verstanden. In seinen letzten oder Endzeitreden spricht Jesus davon, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das erfüllt sich vor unseren Augen in unseren Tagen. Die weltweite Christenverfolgung nimmt zu, ganz massiv. Und ich persönlich, muss niemand mit mir teilen, bin überzeugt, die Christenverfolgung wird auch bei uns bald richtig einbrechen. Und dann spricht der auferstandene Herr in der Offenbarung, sagt Johannes dort, der Seher auf der Insel Patmos, spricht etwas ganz Gewaltiges an. Er spricht von einer Vollzahl der Märtyrer. Das sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes, um des Zeugnisses willen. Wieder sind wir beim Zeugnis geben. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächt nicht das Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Es gibt eine Vollzahl der Märtyrer, der Blutszeugen. Und niemand kann garantieren, dass er nicht eines Tages dazugehört. Wir haben uns so daran gewöhnt, in unzählige 60 Ländern, großen Ganzen, werden Christen verfolgt. Wir sind verschont geblieben. Wissen wir, ob das immer so bleibt? Ich weiß es nicht. Wir tun gut daran, wenn wir uns auf härtere Zeiten auch diesbezüglich, nicht nur während eines Coronavirus, sondern auch wegen eines Verfolgungsvirus einstellen. Sind wir darauf eingestellt? Oder knicken wir ein, wenn es enger wird? Wenn sich die Schlinge ein bisschen mehr zuzieht? Wenn wir uns nicht vorbereiten, werden wir eines Tages vielleicht gewaltig überrascht werden. Ein letztes getröstet, drittens. Wenn aber der Tröster kommt, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Das schöne Wort im griechischen Grundtext, wir kennen das wahrscheinlich alle, Parakletos, der Beistand, der Paraklet. Das ist ein Anwalt, ein Fürsprecher, von dem hier Jesus redet, vom Heiligen Geist. Das ist enorm wichtig für Zeugen Jesu. Zeugen Jesu sind nicht auf sich selbst gestellt. Zeugen Jesu kämpfen den Kampf des Glaubens nicht in eigener Kraft. Das ist zum Scheitern verurteilt, von vorne bis hinten. Wir haben einen mächtigen Beistand. Die dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist. Wir sind als wiedergeborene Christen ausgerüstet mit der stärksten, mächtigsten Kraft, die es im ganzen Universum überhaupt gibt. Und davon spricht Johannes dann, spricht die Apostelgeschichte dann. Ihr, und dort ist von Zeugen Jesu die Rede, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Erst die Kraft und dann das Zeugnis. Der eigentliche Zeuge Jesu ist der Heilige Geist. Er verherrlicht Jesus, er spricht von Jesus, er macht Jesus groß. Jesus selbst sagt in Johannes 15 in unserem Kapitel, der Geist der Wahrheit, der wird Zeugnis geben von mir. Menschliche Zeugen, Nachfolger Jesu, sind nur Werkzeug des Heiligen Geistes. Als Zeuge Jesu bist du ein Werkzeug des Heiligen Geistes, ein Instrument des Geistes Gottes, der dein Leben benutzen möchte, der deine Stimme, dein Reden, dein Handeln, dein Wandeln benutzen möchte und der dein Leiden, ich rede jetzt vom Leiden um Christi willen, benutzen möchte, um Zeugnis für Jesus zu geben in dieser Welt. Und da ist die Voraussetzung eigentlich müsste eigentlich jedem klar sein, wir brauchen den Geist Gottes und er ist da. Und diesem Geist Gottes dürfen wir uns zur Verfügung stellen. Oder ich sage es anders, uns von ihm erfüllen lassen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist setzt voraus, dass ich die anderen Dinge, die diesen Geist Gottes betrüben und dämpfen und nicht hineinpassen, hinauswerfe. Und das meint die Bibel mit Buße. Ja, der Geist Gottes kann aus allen Menschen Zeugen machen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen, die sich ihm unterwerfen, die ihn ihr Leben regieren lassen und ihm nicht ständig dreinreden. Man kann aber auch den Geist Gottes dämpfen, erzürnen, beleidigen, kränken, sodass er sich zurückzieht. Und das geschieht durch Widerstreben, durch Ungehorsam und vor allen Dingen durch Leben in der Sünde und Lieben der Sünde. Ohne die Fülle des Heiligen Geistes ist uns Zeugnis geben von Jesus ohne Durchschlagskraft, nicht überzeugend, nicht glaubwürdig, sondern frommes Gerede, unterstrichen mit einem unfrommen Leben. Vielleicht habe ich diesen Satz vom Kirchenvater Augustinus schon einmal gesagt, dann hält doppelt gemoppelt ist ja besser. Der Kirchenvater Augustinus sagt einen sehr bedeutenden Satz diesbezüglich. Mit ihren Worten bauen sie Kirchen und mit ihrem Leben reißen sie sie wieder ein. Der Heilige Geist macht aus uns Menschen, die leidenschaftlich für Jesus leben, deren ganz große Leidenschaft der Heiland ist. Er macht den Herrn Jesus so groß, dass es für uns nichts Wichtigeres gibt. Und das sind die Märtyrer, die Märtyrer, die Zeugen. Sehr interessant, ich möchte nicht mit Fremdsprache langweilen, aber wir kennen ja alle das Wort Märtyrer. Und das findet sich mindestens auf vierfache Weise. Der Martys ist der Märtyrer. Martyromai ist das Zeugnis ablegen. Martyria ist das Zeugnis. Und Martyrion ist das Martyrium. Solange wir hier sitzen, in dieser schönen, warmen Stube, hätte ich beinahe gesagt, werden Tausende und Abertausende von Brüdern und Schwestern in der Welt in diesen Augenblicken gefoltert, getötet, misshandelt, ihr Besitz wird konfisziert, leiden nur, weil sie an Jesus glauben. Die Straflager in Nordkorea sind brechend voll mit Christenmenschen. In Nordkorea ist allein schon der Besitz einer Bibel gibt die Todesstrafe. Ich habe erst neulich einen Bericht gelesen. Da beten Christen 50 Jahre, gibt es Leute, die haben 50 Jahre gebetet um eine Bibel. 50 Jahre. Und einer, der hat nach 20 Jahren Gebet eine Bibel bekommen. Bei uns sind die Regale voll und gelesen wird sie nicht. Unsere Brüder und Schwestern in der Welt, die Zeugen Jesu sind, die mit ihrem Blut und Leben ihr Zeugnis unterstreichen, die fordern uns gewaltig heraus mit unserem bequemen, lauwarmen, mittelmäßigen, halbkirchlichen Christentum. Das Kennzeichen echter Jesuszeugen ist in der Tat die Bereitschaft zum Martyrium. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle als Märtyrer sterben müssen oder uns gar darum reißen sollen. Aber die entscheidende Frage ist, wie einmal jemand sagte, so ein Märtyrerbruder, sterben müssen wir alle. Warum nicht für Jesus? Viele sterben für ihren Job. Holen sich einen dritten Herzinfarkt, weil sie nie genug kriegen können. Da opfert man Geld und Kraft und Gesundheit und Ehe und Familie. Für ein Hobby oder für was weiß ich alles. Als Christ müsste das Oberste in unserem Leben sein. Sterben muss ich. Früher oder später, ganz sicher. Warum dann nicht für Jesus? Der sein Leben am Kreuz bis zum letzten Blutstropfen für mich gegeben hat. Nicht als Märtyrer, sondern als Erlöser. Als Retter. Damit ich nicht in die ewige Verdammnis fahre. Ich bin dankbar, dass es diese Haltung zu allen Jahrhunderten, durch die ganze Geschichte hindurch, bis in unsere Tage hinein, immer gab. Das ist nicht die Kraft und das Heldentum von Menschen, das ist die Kraft des Geistes Gottes, die aus Menschen solche macht, die sagen, ihr könnt mir alles nehmen, aber eines könnt ihr mir nicht nehmen, meinen Heiland. Und dann rollen die Köpfe, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Märtyrer fordern uns heraus. Und auch Paulus, der Apostel, fordert uns gewaltig heraus, denn er hatte genau diese Haltung. Paulus kann sagen, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Diesem Mann geht es nicht mehr um sein bisschen Wohlstand und Wohlsein. Dem geht es nur darum, ich möchte Zeuge für meinen Herrn sein, koste es, was es wolle. Und ein Kapitel später in der Apostelgeschichte kann das noch deutlicher sagen. Da wollen sie ihn abhalten. Freunde, gute Freunde, sind ja manchmal die gefährlichsten. Schon Hiob hatte eine liebe Frau, aber als es wirklich dran ging, da hat sie ihn abhalten wollen. Und da sind die lieben Freunde und sagen zu Paulus, geh ja nicht nach Jerusalem. Das könnte ich den Kopf kosten. Und dann sagt Paulus, ich bin bereit, nicht allein mich in Jerusalem binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Ich bin bereit zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und was ist der Trost dieser Leute? Paulus gibt Antwort. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Da ist ein Mann, und das ist nicht der einzige, da ist ein Mann, dessen Herz ungeteilt an Jesus hängt. Und für diesen Herrn ist er bereit, auch gerne in den Tod zu gehen. Und diese Zeugnisse ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Was ist das Erkennungsmerkmal echter Zeugen Christi? Ich denke, das alleroberste Erkennungsmerkmal ist, dass Jesus meine erste Liebe ist. Dass Jesus mein Ein und Alles ist. Echte Liebe wird daran deutlich, dass ich bereit bin, für diese Liebe alles zu geben. Ist Jesus wirklich meine erste Liebe? In dem gewaltigen Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus in Offenbarung 2 sagt der auferstandene Herr über diese Gemeinde in Ephesus, und das war eine brillante Gemeinde, da lobt er diese Gemeinde fast, über den Schellenkönig. Aber dann kommt ein ganz, ganz gefährliches oder bedenkenswertes Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Ist Jesus deine erste Liebe? Wenn ja, dann sind wir bereit, diesem Herrn zu folgen, wohin er uns auch führt. Und es war das Kennzeichen der Märtyrer aller Zeiten. Wenn sie schon zu Neros Zeiten in der Arena an Pfählen angebunden zu lebendigen Fackeln, als lebendige Fackeln verbrannt wurden, haben diese Märtyrer Loblieder gesungen. Man konnte sie nicht mundtot machen, weil ihr Herz, nicht nur ihr Körper, stand äußerlich in Flammen, sondern ihr Herz stand in Flammen für den Heiland. Das war auch später so. Ein Hus in Konstanz und viele andere. Eine ganz ernsthafte Anfrage an unser und an unsere Beziehung zu Jesus und damit an unser gesamtes Glaubenszeugnis. Letztlich eine Anfrage an unser Christsein. Zum Schluss ein wichtiger Rat des Apostels Paulus. 2. Korintherbrief, Kapitel 13, fordert Paulus die Gläubigen auf. Das ist, denke ich, eine Aufgabe, der wir uns immer wieder neu stellen müssen. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Das ist so eine Sache für die Stille daheim. Und ich mache es mal so, ganz einfach. Prüfe dich einmal in einer stillen Stunde ganz allein für dich zu Hause, wie es mit deiner Beziehung zu Jesus wirklich steht. Ob dein ganzer Glaube nur ein Kopfglaube oder eine echte Herzensbeziehung ist. Ob du nur ein Namenschrist bist oder ein wiedergeborener Christ, in dessen Herz und Leben der Geist Gottes lebt und wirkt. Prüfe dich, ob du nur ein Mitläufer oder ein Nachfolger bist, ein Bekenner oder ein Verleugner, ein Jesusliebhaber oder nur ein frommer Konsument. Und prüfe dich, ob du gegebenenfalls in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in deiner eigenen, in der Kraft des Heiligen Geistes bereit bist, für Jesus auch zu leiden, Nachteile hinzunehmen und gegebenenfalls sogar zu sterben. Dass es nicht so geschwollen gilt. Ich bin kein Märtyrertyp. Überhaupt nicht. Kein Märtyrertyp. Zu meiner Frau habe ich in letzter Zeit öfters gesagt, wenn wir zur Straßenmission gehen nach Pforzheim. Pforzheim ist die Stadt in Deutschland mit dem höchsten Ausländeranteil. Ich bin kein Ausländerfeind. Wo einem 80% dann Muslime begegnen. Ich schließe nicht aus, dass mal einer Allahu Akbar ruft und mir einen Säbel in den Bauch steckt. Aber deshalb lasse ich mich nicht von der Straßenmission abhalten. Ich hoffe nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass wir das Martyrium suchen. Aber es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Wie fallen unsere Antworten aus? Unsere Antwort entscheidet für Zeit und Ewigkeit. Was die Zeit anbelangt, in der wir hier auf dieser Erde sind, und die ist ja sehr, sehr kurz gemessen an der Ewigkeit, unsere Jesus-Beziehung ist maßgebend dafür, inwieweit wir wirklich glaubhafte Zeugen Jesu sind. Und was die Ewigkeit anbelangt, dass wir einmal bei ihm sind in alle Ewigkeit. Und hier prüfe jeder sich selbst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus zum ewigen Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Das war schon immer so und das wird so bleiben, bis du wiederkommst. Dir nachfolgen hat seinen Preis. Und du kennst uns, wie wenig wir bereit sind, auf diesen Preis zu zahlen. Aber dennoch entlässt du uns nicht aus dieser Verantwortung. Aber Herr, ich danke dir, dass du uns nicht auf unsere eigene Kraft wirfst. Dass wir nicht fromme Märtyrer spielen müssen, nicht Helden sein müssen, sondern dass du uns die Kraft aus der Höhe, die Kraft deines Heiligen Geistes gibst. Und dass du aus uns Zeugen machen kannst und willst, die dich mit ihrem ganzen Leben, und wenn es sein soll, mit Leiden und Sterben verherrlichen, bezeugen und ehren. Herr, gib, dass wir alle unser Leben noch einmal ganz neu in deinem Lichte prüfen. Amen.